Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Frau Wernicke, die Tagung ist hochspannend und natürlich auch für jeden Verfassungsrechtler aufregend. Das war es schon bei der Vorbereitung, um das deutlich zu sagen. Die Freiheit der Forschung, nämlich das sieht man an der heutigen Diskussion, hat es nicht leicht. Ihre Bedeutung für die Gesellschaft, den Einzelnen, die Selbstverständigung und Selbständerung einer Gesellschaft, für die Infragestellung von Vorverständnissen, auch die schlichte Nützlichkeit von Anwendung droht immer wieder unter den Druck von Regulierungsinteressen zu geraten. Das konnte man spätestens in der Risikodebatte der 80er Jahre sehen und die gegenwärtige Debatte hat natürlich durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit diesem Problemkreis. Seit 9/11, und das ist neu, ist natürlich die Wissenschaftsfreiheit unter den Druck eines Sicherheitsdiskurses, man könnte fast sagen eines Sicherheitsdispositivs geraten, der auch in anderen Feldern enorme Rechnungen zur Lasten von Freiheitsgarantien aufmacht. Man kann das an der Entwicklung in den USA sehen, zum Teil Freiheitsgarantien demoliert. Das zu sagen bedeutet nicht, das unter dem Stichwort von Biosecurity angesprochene Problem überhaupt leugnen zu wollen. Aber man muss sehen, dass hier doch sehr viele Grundfragen auch des Freiheitsverständnisses, und das ist auch heute in der Diskussion deutlich geworden, hier auf dem Prüfstand stehen. Und von daher gesehen, man kennt das aus den Bereichen, in anderen Bereichen, man sieht es hier diffuser, die Bedrohungsszenarien werden und die möglichen Sicherheitsprobleme sind, desto mehr wird ein bisschen in die Terminologie hineinreichender Überbietungsdiskurs katastrophaler Szenarien geprägt. Dass vor diesem Hintergrund Freiheitsverständnis schwer haben, liegt auf der Hand. Und von daher gesehen haben natürlich Juristen manchmal leider das die Eigenschaft, dass sie gleichsam als Spielverderber eines Überbietungsdiskurses erscheinen. Das ist dann so. Insofern kann ich natürlich auch mit einer gewissen Leichtigkeit sagen, ich kann es nicht ändern. will ich aber gar nicht so tun, sondern ich will das, was ich vorbereitet habe, eigentlich nur in ganz wenigen Thesen zuspitzen, die sich auf einige der Argumente hier beziehen und das, was ich ansonsten noch dazu hätte vortragen wollen, einfach mal weglassen. Bedeutet dann, dass die Diskussion auch einfacher weitergehen kann und gleichzeitig sozusagen der etwas zurückhaltende Blick, der das Recht vielleicht manchen ethischen Diskurs befeuert. Also das vielleicht sozusagen mein Outing als Wissenschaftsfreund und als Wissenschaftsfreiheitsfreund, was nicht bedeutet, wie gesagt, die Probleme zu leugnen. Und da scheint mir ein Punkt zu sein, gleich zu Beginn gesagt, der wichtig ist, und das ist der von Herrn Stollertz in seinem Beginn dargestellte Problem, sind wir eigentlich mit dem ganzen Problem sozusagen à jour. Oder viele der Diskussionen machen sich nicht klar, dass insbesondere in dem zentralen Element der Veröffentlichungsverbote überhaupt des ganzen Problems, das reicht im Grunde weit in die Struktur der Biowissenschaften selbst hinein. Die Biowissenschaften sind zu einem nicht unerheblichen Teil ein Bioinformationsprogramm. So ist es einfach. Und wissenschaftstheoretisch hat das Konsequenzen, die brauche ich hier nicht zu entfalten. In der Sache selber bedeutet es natürlich, dass so Ideen von Containment leicht zerschellen. Das muss man einfach zunächst mal sagen. Übrigens eine Lösung dafür, außer der eben ewigen vorhandenen Lösung, dann verbieten wir das, haben wir derzeit nicht. Ja, das muss man fairerweise auch gleich zugestehen. Ich entfalte gleichwohl zunächst mal einige Punkte, die mir auch vor dem Hintergrund der Diskussion wichtig zu sein scheinen. Die Wissenschaftsfreiheit hat, auch das ist heute deutlich geworden, jedenfalls im hier relevanten Kontext zwei Elemente. Das eine ist die Forschung selber als Handlungspraxis, nennen wir es einfach mal zur Vereinfachung. Das andere ist die Kommunikationsseite der Wissenschaft. Dass hier beides jetzt verschwimmt, ist in der Tat eine neue Entwicklung. Aber sei es drum. Das ist jedenfalls aber wichtig zu sehen, weil beide im Grunde unterschiedlichen, wenn man so will, Subprinzipien zunächst einmal folgen. Ja, das muss man vielleicht im Kopf behalten. Und dann kann man als dritten Punkt sagen, natürlich, die Wissenschaftsfreiheit ist vorbehaltlos garantiert. Das ist nicht für jede Freiheit so, aber für diese ist es so. Und das hat eine gewisse Tradition und auch eine gute Tradition. Und das bedeutet, dass man nur mit konkurrierenden Gütern auf der anderen Seite überhaupt beschränken kann. Das muss man einfach sehen. Verfassungsrechtlich ist daran nichts zu ändern. Wer es ändern will, soll die Verfassung ändern. Das kann man tun. Das ist dann aber ein demokratischer Diskurs und nicht nur ein Subdiskurs der Wissenschaften, über die man einfach dann sprechen muss, will man das oder will man das nicht. Das sind so ein paar Basics, die man vielleicht kurz im Kopf behalten kann. Klar ist, dass sie damit natürlich nicht unbeschränkbar sind. Das sehen wir. Und der Sache nach kommt es dann immer auf diese Abwägung zu, steuert es zu. Auch das ist im Grunde bis hierhin alles völlig unstrittig. Der Sache nach hat man es dann mit einer mehrstelligen Grundrechtsrelation zu tun, die man etwa so strukturieren könnte. Das Interesse an der Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit auf der einen Seite und die in Rede stehenden Schutzpflichten des Staates für andere Rechtsgüter. Das heißt also, hier wird sozusagen abgewogen eine Freiheit auf der einen Seite mit einer Schutzpflicht auf der anderen Seite. Das hat gewisse Konsequenzen rechtsdogmatischer Art, insoweit als natürlich die Schutzpflicht des Staates nicht absolut gilt. Es gibt keine Zero-Tolerance oder Zero-Risk-Politik, die der Staat hier zu verfolgen hätte von Verfassungswegen, sondern er muss eben das tun, was erforderlich ist, um sozusagen einen vernünftigen Ausgleich hinzubekommen. Und natürlich ist es dann auch das Prinzip, je größer der mutmaßliche Schaden, desto geringer die Eintrittswahrscheinlichkeit. Auch das ist aus der, sagen wir mal, aus dem 19. Jahrhundert schon bekannt, jedenfalls soweit es die polizeirechtliche Dogmatik betrifft, die dann aber fortentwickelt wird zu einer Risiko der Debatte, die eben gerade darauf reagiert, dass man nicht genau diese Risiken bestimmen kann. Die Wahrscheinlichkeiten eines terroristischen Anschlags mit Bioagenzien sind schlechterdings nicht berechenbar. Ja, sie liegen zwischen 0 und 100. Nobody knows. Ja, das ist wichtig zu sehen. Und von daher gesehen kann man auf der Basis vielleicht weitermachen. Zuvor aber noch eine Bemerkung zur hier allseits geschätzten Nutzenabwägung. Das hängt wiederum auch mit dem Freiheitsverständnis zusammen und ich bin sehr dankbar, dass ich dazu eigentlich gar nichts sagen muss. Das tut das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung an diesem Punkt. Zugunsten der Wissenschaftsfreiheit, so heißt es, sei der in diesem Freiheitsrecht zugrunde liegende Gedanke stets zu berücksichtigen, dass gerade eine von gesellschaftlichen Nützlichkeits- und politischen Zweckmäßigkeitserwägungen freie Wissenschaft dem Staat und der Gesellschaft im Ergebnis am besten dient. Das ist übrigens auch ausdrücklich bezogen worden auf Forschungsförderungsentscheidungen, aber auch auf Reflexionslasten, die der Staat begründet. Und manche der Vorschläge, die hier in Rede stehen, sind ja solche Reflexionslasten, die der Wissenschaft aufgebürdet werden, gegen die im Prinzip ja auch zunächst einmal gar nichts einzuwenden ist. Man kann das dahinterstehende Leitbild freier Forschung durchaus kritisieren. Und die Wissenschaftsforschung tut das auch. Ich habe in der letzten Woche mit Herrn Weingart an der Berlin-Brandenburgischen Akademie sehr lange über dieses Thema diskutiert. Aber man muss sehen, dass dieses auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der Wissenschaft selber seinen guten Sinn hat, jedenfalls für die akademische Wissenschaft gegenüber allfälligen Tendenzen ihrer Finalität. Das würde in anderen, würden wir auf einer anderen Tagung sagen, jeder sofort akzeptieren und sagen, aha, es geht hier also auch darum, dass das nicht alles bestimmten Nützlichkeitskalkülen unterworfen wird. Und dann würden wir das alle ganz schön finden, aber so ist es eben, je nach Kontext wird es dann eben problematisch. Das heißt aber, es lässt nicht zu, die Wissenschaftsfreiheitsgarantie, jedenfalls so weit man das verstehen kann, sozusagen einer umfassenden Risikonutzenabwägung die Wissenschaft zu unterwerfen, mindestens nicht durchgängig. Frau Wernicke hat in einer Nebenbemerkung auch versucht, es dann auf bestimmte Bereiche einzuschränken. Das ist dann eine Frage, über die man in der Tat nochmal nachdenken kann. Aber man muss sehen, dass hier durchaus gewisse Grenzen liegen gegenüber einem gleichsam freihändigen Abwägungsdiskurs. Gut, der nächste Punkt, über den zu reden sein wird, ist die Frage, was heißt denn das nun eigentlich? Können wir Forschung verbieten? In der Abwägung, die zu treffen wäre, würde man sagen, klar, solange nicht durch andere Maßnahmen tatsächlich unzumutbare Risiken, die auch nicht nur behauptet werden oder in Bedrohungsszenarien skizziert werden, sondern die tatsächlich mit hinreichenden Anhaltspunkten belegbar sind, kann man das natürlich tun. Wenn also das Containment, und ich rede jetzt nur über die Forschungspraxis als solches, wenn das Containment also nicht reicht, dann wird man sagen müssen, kann man natürlich auch sagen, zum Schutze von Leben kann man dann die Forschung verbieten. Das ist eigentlich nichts Neues, würde ich meinen. Nur in Erinnerung gerufen werden muss, dass dazu keine katastrophalen Überbietungsdiskurse reichen, sondern dass da natürlich nachweisbare Anhaltspunkte bestehen müssen, die mindestens einen Verdacht, in welcher Art auch immer man sagen will, begründen. Das heißt, manche der Vorschläge, die heute geäußert werden, sind schlicht und ergreifend verfassungswidrig. Punkt um, Ende. Wie gesagt, man kann das ändern, aber da muss man es auch ändern. In Bereichen, in denen keine unbeschränkbaren Freiheiten in Rede stehen, hat das Bundesverfassungsgericht, und ich verweise da einfach nur drauf, sehr viel höhere Anforderungen gestellt, also bei geringeren Einschränkungen. Man kann nun sagen, die Risiken sind so hoch, dass wir das einfach brauchen. Aber dann muss man auch jenseits der Tatsache, dass natürlich Forschung immer missbraucht werden kann, und wo, bitteschön, gäbe es nicht Orte des Missbrauchs, darüber haben wir in den letzten Jahren vielfach und in Kontexten gesprochen, in denen wir das vorher nicht uns vorstellen konnten, ist das ziemlich klar, dass wir hier wie auch immer geartete Anhaltspunkte brauchen, die einen wie auch immer gearteten Verdacht, der konkretisierbar ist, ausspielen. Alles andere scheint mir ein, wie gesagt, Sicherheitsdiskurs zu sein, der die Tendenz hat, zu entgrenzen. Und das sind dann einfach Beseitigungen von Freiheit qua Interpretation. Das kann man wollen oder man kann es auch nicht wollen. Jedenfalls aber musste man dazu meines Erachtens die Verfassung ändern. Das bedeutet auch, dass Forschung, die im Grunde sozusagen verhindert werden soll, weil man das Wissen nicht gar nicht erst haben will, wenn man so will, diesen Dingen unterworfen werden soll. Das sind insbesondere im amerikanischen Bereich diskutierte Strategien, dann gleich die Forschung ganz zu verbieten, führen meines Erachtens übrigens auch für die USA in deutliche verfassungsrechtliche Grauzone des First Amendment hinein und die Rechtsprechung zum Prior Restraint in den USA. Hier würde das Gleiche gelten, was ich schon eben gesagt habe. Also das, glaube ich, muss man hinsichtlich der Forschung insoweit als Handlungspraxis sehen. Also ganz simpel zusammengefasst, na klar kann man das verbieten, wenn die Risiken entsprechend für Leben und Gesundheit so hoch sind, aber man muss sie dann auch begründen können. Und das sehe ich ehrlich gesagt bei den bisherigen Szenarien so. Jedenfalls nicht. Aber da lasse ich mich gerne belehren, weil das ist letztlich eine empirische Frage und über die kann man dann gut streiten. Das mag man tun und man mag prozedurale Vorkehrungen entwickeln, anhand derer man dann diese Frage sozusagen versucht, handhabbar zu machen. Das also alles, würde ich sagen, ist in der Tat nichts Neues. Und dann kommen wir eher zu dem Problem, was aus normativer Sicht jedenfalls einen gewissen Neuigkeitswert hat. Das ist die Kommunikationsseite der Wissenschaft. Die ist erstaunlicherweise wenig entwickelt. Das liegt daran, obwohl sie historisch gesehen natürlich eigentlich die Seite der Wissenschaft war, um deren Willen ihr überhaupt Freiheit gewährt wurde, nämlich Freiheit zu reden und über seine Wissenschaft zu sprechen. Das ist sicherlich ihre historisch höchste Seite. Aber ihre wenig ausgefeilte Entfaltung liegt vor allem daran, dass natürlich im Mittelpunkt sozusagen der vergangenen Jahrzehnte die Diskussion war, dass wir hier auf der einen Seite eben die Forschung haben, die die Welt zum Labor macht und dadurch natürlich die Forschungspraxis selber auf konkurrierende, kollidierende Rechtsgüter stößt. Das hat nichts mit dem Wissen zu tun, das produziert wurde, sondern schlicht und einfach mit der Handlungspraxis selbst. Stichwort Containment und so weiter. Also von daher gesehen ist das So, und Wahrheitsschäden, wenn man so will, um einen Ausdruck von Nikolaus Luhmann zu benutzen, Wahrheitsschäden waren immer mitgedacht in der Wissenschaftsfreiheit. Also mit anderen Worten, das Problem war zunächst einmal so, dass man davon ausging, Wissen schadet nicht. Ja, das muss man einfach mal zunächst mal sagen. Ist ja immer schön, wenn man nochmal so eine historische Reminiszenz hat, insbesondere wenn Teile davon untergehen droht zu drohen. Aber gut, okay. Das heißt, wir haben es hier mit einem Präzedenzfall zu tun, der dann auch zwingt, das neu zu entwickeln. Und dazu, glaube ich, ist es wichtig, noch einmal sich in Erinnerung zu rufen, was soll denn diese Kommunikation eigentlich tun? Ja, die ist nicht nur individuelle Freiheitsentfaltung des Wissenschaftlers, sondern sie ist funktional bezogen auf die Funktion des Wissenschaftssystems selbst. Das heißt, jede Einschränkung, die man vornimmt, bedeutet auch eine Einschränkung der Funktionsweise des Wissenschaftssystems. So ist das nun mal. Und zwar im Hinblick auf die Validierung des Wissens, im Hinblick auf die Anschlussfähigkeit des Wissens, im Hinblick darauf, dass die Gesellschaft davon lebt, dass Wissenschaft Dinge aussprechen kann und das ungehindert, um Innovation umzusetzen, gesellschaftliche Innovation oder aber eben auch anderes. Das ist zunächst einmal jedenfalls die Ratio. Ob man teilt oder nicht, das ist so. Und das heißt, jedes Veröffentlichungsverbot beeinträchtigt das muss man einfach sehen, und zwar durchaus in außerordentlich erheblicher Weise, und zwar gar nicht mal allein aus der Sicht des einzelnen Wissenschaftlers, das ist vielleicht nicht mal so wichtig, obwohl natürlich insgesamt da auch der Reputationsmechanismus und alles dran liegt, aber das ist vielleicht nicht so wichtig. Wichtig ist die Funktionsweise des Wissenschaftssystems selbst. Okay. Das ist ja auch mehrfach in Ihren Stellungnahmen hier zum Ausdruck gebracht worden, und dann, das muss man einfach, glaube ich, im Hintergrund im Kopf haben. So, und dann kann man natürlich sehen, wenn man sagt, was ist das Problem hier eigentlich? Und da ist, finde ich, ist ganz hilfreich, sich nochmal die Struktur klar zu machen. Es wird immer gesagt, die Forschung beeinträchtigt die Rechtsgüter, die Publikation beeinträchtigt Rechtsgüter. Das ist unscharf. Ja? Denn das ist in der Tat nicht der Fall. Die Veröffentlichung beeinträchtigt niemand, sondern Dritte, die davon Gebrauch machen, beeinträchtigen möglicherweise Freiheiten dann anderer. Das ist die Struktur des Problems. Das heißt, was hier im Grunde versucht wird, ist, die Missbrauchsrisiken, die verursacht sind durch die Möglichkeit der malevolenten Nutzung von Forschungsergebnissen in das Wissenschaftssystem zu internalisieren. Das ist etwas anderes als das, was wir von anderen Kommunikationsfreiheiten her kennen, nämlich dass natürlich auch durch Kommunikation Rechtsgüter anderer beschädigt werden können. Wir brauchen nur, Herr Scholz wird es kennen, aus seinen Redaktionssitzungen, die Frage, wird das Persönlichkeitsrecht irgendeines anderen beeinträchtigt, dadurch, dass wir einen Artikel veröffentlichen und ähnliches. Das ist nicht die Struktur des Problems. Ja, sondern es geht hier in der Tat darum, dass hier nicht mal behauptet wird, dass der Wissenschaftler in irgendeiner Weise malevolent hier sich verhält, sondern er verhält sich eigentlich im Rahmen der Rechtsordnung. Er verhält sich, er macht von seinen Worten Freiheiten Gebrauch. Wo ist das Problem? Nicht? Also zunächst einmal als Struktur muss man sich das, glaube ich, vergegenwärtigen, wenn man sieht, was man hier eigentlich machen will. Ja, man internalisiert im Grunde das Terrorrisiko in die Wissenschaft. Das ist schon eine, finde ich, interessante Lösung, die hier vorgeschlagen wird und die in der Tat so bisher jedenfalls auch historisch gesehen so nicht diskutiert worden ist. Das heißt natürlich zunächst einmal nur, die Struktur zu benennen, um auch für die Abwägung gerüstet zu sein. Der nächste Punkt ist, dass, wenn es um Kommunikation geht, wir hier eine Ambivalenz haben. Jede Kommunikation ist ambivalent, das heißt missbrauchsgeneigt und geeignet oder auch zu guten Zwecken oder zu anderen Zwecken, völlig egal. Die Ambivalenz ist mit jeder Form der Kommunikation verbunden. Und das sollte man an diesem Punkt auch nicht hier hintanstellen. Und man sollte sich gegenüber der Dual-Use-Problematik im, sagen wir mal, im Bereich anderer Güter nicht täuschen lassen. Dort hat man verhältnismäßig eng gekoppelte Verhältnisse. Man kann natürlich sagen, selbst um ein immer wieder beliebtes Beispiel zu nehmen, man kann natürlich sagen, dass man im Prinzip die Verwendungskontexte von Küchenmessern kennt. Ja? Und natürlich kennt man auch im Prinzip die Verwendungsweisen von Zentrifugen. Und deswegen kann man sie auch relativ gut zum Beispiel einem Exportverbot unterwerfen. Das kann man mit Wissen so fürchterlich schlecht. Und daran knüpft ja auch sozusagen die Freiheit an für Wissen und Kommunikation. Gerade um diese Ambivalenz willen, muss man ja sehen, wird sehr hochgehalten. Man muss sich nur einmal die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Presse- oder Meinungsäußerungsfreiheit ansehen, um zu sehen, was damit gemeint ist. Und dann haben wir ein weiteres Problem, das natürlich vor dem Hintergrund dieser Internalisierungsvorstellung eine Rolle spielt. Der Forscher selber kann, ehrlich gesagt, wenn man mal schlicht einfach mal ernst macht mit dem, was man sagt, das Missbrauchsrisiko nicht einschätzen. Er kann es nicht. Er kann auch nicht die Ambivalenz von Anwendungskontexten überhaupt benennen. Sie sind vielfältig und sie sind in der Zeit variabel. Und sie lassen sich schon gar nicht eines Experiments sicher oder mit hinreichender Sicherheit, meine ich, beurteilen. Denn ich meine, die erste Veröffentlichung, die diese Frage aufgeworfen hat, ist zu einem Ergebnis gekommen, was diametral von ihrem ursprünglichen Plan entfernt war. Ja, der Interleukin-4-Fall, Sie haben es heute Morgen hier ja auch genannt, Herr Klenk. Man muss also sehen, dass diese Ambivalenz, die darin steckt, und das ist auch ein Grund für die Freiheit der Wissenschaft, durchaus ihren guten Sinn hat. Und letztlich unhintergehbar ist, und das macht die Risikoproblematik in diesem Fall so intrikat. Denn wir haben es hier mit einer mehrfachen Ungewissheit zu tun, nicht nur, was wird die Forschung rausbekommen, was wird sie am Ende kommunizieren und drittens, wer wird damit welchen Gebrauch machen. Übrigens, es müssen ja nicht immer nur Terroristen sein, die seltsamen Gebrauch von diesen Dingen machen. Das wäre wohl eine künstliche Naivierung der Diskussion. Würde man das aber auf andere Dinge beziehen, dann würde sofort natürlich auch ganz andere Szenarien diskutierbar. Wir dürfen nur daran denken, dass der Antragsfall, also die Antragsbriefe an den Senat in Amerika nach 9-11 ja nun aller Kenntnisstand meinerseits jedenfalls aus den innersten Laboren der amerikanischen Forschung stammten. Das ist am Ende nie aufgeklärt worden, weil sich der betreffende Wissenschaftler, den das FBI dann verdächtigte, ja vor seiner Festnahme Selbstmord begangen hatte. Aber man muss sehen, dass jedenfalls die Bauweise dieser Antragsdinge sehr dafür sprach, dass sie aus einem Hochsicherheitslabor der amerikanischen Forschung stammten. Dem ist durch wie auch immer geartete Missbrauchsklauseln so nicht beizukommen. Man kann Sicherheitsüberprüfungen machen, man kann eine Menge machen, aber Publikationsverbote etwa helfen schon mal gar nicht. Ja, wenn jemand im inneren Kreis der Forschung gaga wird, dann ist das etwas, was passiert. Ja, auch da kann man natürlich sagen, okay, wir verbieten es. Ja, das ist klar, aber man muss sehen, dass man dann diese hohen Hürden überwinden muss. Auch hier meine ich, Publikationsverbote müssten tatsächlich überwinden, also müssten entweder typisieren können, dass es bestimmte Risiken gäbe und dann müsste es ein Sicherheitsszenario geben, das letztendlich auch mit hinreichenden Anhaltspunkten deutlich macht, dass wir hier tatsächlich nur mit einem Verbot weiterkommen. Interessanterweise hat dieses Verbot ja bisher in letzter Konsequenz in keinem der Staaten, um die es hier geht, durchgeführt worden. Das hat möglicherweise auch damit zu tun, dass auch in den USA möglicherweise das First Amendment hier doch gewisse Grenzen setzt, die nicht so einfach zu überwinden sind und dass man möglicherweise deshalb auch auf eine Selbstregulierung der Herausgeber setzt, was dann für Amerika möglicherweise kein Problem ist, aber für Deutschland. Ich will noch auf zwei Punkte hinweisen, oder besser der zeitlichen Geschichte eins, bevor ich zu einigen anderen Punkten aus der Diskussion noch komme. Wenn man das als Kommunikationsfreiheit sieht, dann stellt sich noch ein anderes Problem, was etwas leichthändig übergangen worden ist bisher. Und das ist nämlich die Frage, was ist eigentlich mit dem Zensurverbot des Artikel 5 Absatz 1 Satz 3. Und da gibt es so die leichthändige Geschichte, das sei nur auf die Kommunikationsfreiheiten von Artikel 5 Absatz 1 Satz 2, also Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Rundfunkfreiheit ausgemünzt. Das wird teilweise vertreten. Wenn man allerdings sich die Architektur des Grundrechts anguckt, dann ist das schon verdammt unplausibel, weil man sich fragen müsste, wieso eigentlich bei diesen Freiheiten eine Vorzensur nicht möglich sein soll, obwohl sie unstrittig beschränkbar sind, bei der nicht beschränkbaren Kommunikationsfreiheit aber ein Zensurverbot möglich sein sollte. Das ist nicht besonders plausibel und wird umso weniger plausibel, als Juristen geneigt sind, zu sagen, dass das Zensurverbot doch so etwas beschreibt, wie, wenn Sie so wollen, den Kern der Kommunikationsfreiheitsgarantien. No prior restraint whatsoever. Wenn das richtig ist, wie gesagt, das ist umstritten, aber meines Erachtens nicht zureichend diskutiert. Aber wenn man das so diskutiert, dann sind manche der hier vorgeschlagenen Dinge, egal in welcher Form man sie dann vorschlägt, ob als Selbstregulierung oder nicht, so jedenfalls mit der Verfassung nicht vereinbar. Wie gesagt, das kann man auch ändern, aber man muss sehen, dass das ein ernstes Problem ist und das kann man nicht so ohne weiteres übergehen. Damit komme ich zu dem Punkt, also das sind sozusagen zwei kruziale Bedingungen. Das heißt nicht unüberwindbar, außer dem Zensurverbot, da ist es umstritten, wie man damit umgehen soll. In einem Fall, der mit der Kunstfreiheit spielte, hat das Bundesverfassungsgericht jedenfalls in dieser Entscheidung durchaus das Zensurverbot angewandt, wobei unklar ist, ob es das als selbstständiges oder subsidiär der Kunstfreiheit, das ist offen. Aber das würde dann jedenfalls bestimmte vorherige Genehmigungspflichten von Veröffentlichungen und dergleichen schlicht und einfach ausschließen. Das muss man sehen, das ist dann ein in der Tat schweres Problem. Ja? Denn es geht mir ja nicht darum, das Problem selbst zu leugnen. Man muss mal sehen, wie die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen dann sehen. So, und dann will ich jetzt kurz etwas zur Forschungsförderung sagen. Das kann ich relativ kurz machen, indem ich auf einige Punkte nur hinweise. Natürlich kann man die Forschungsförderung an Kodizes binden. Natürlich kann man sie an bestimmte Prinzipien binden. Da ist nichts dagegen zu sagen. Die Idee aber, dass die Forschungsförderung deswegen, weil sie ja kein Eingriff, sondern eine Wohltat ist und deswegen an beliebige Bedingungen gebunden werden könnte, ist so nicht richtig, jedenfalls wenn es um Staatsknete geht. Das muss man einfach sehen, dass dann insoweit durchaus gewisse Restriktionen zu erwarten sind und die kruzialen Bedingungen, die ich eben genannt habe, würden auch im Bereich der Forschungsförderung gelten. Daran hätte ich wenig Zweifel. Das heißt nicht, dass man die Beurteilung von Forschungsprojekten nicht an Sicherheitsbelange knüpfen kann. Das heißt auch nicht, dass man nicht Sicherheitsvorkehrungen verlangen kann. Das alles nicht, aber man wird sehen müssen, dass die Frage, ob bewilligt wird oder nicht bewilligt wird, möglicherweise nicht so einfach von sozusagen dem Wissen, was zugänglich gemacht wird, abhängig gemacht werden kann. Das kann unterschiedlich sein, je nachdem sozusagen in welchem Forschungsbereich das spielt, ob es meinetwegen im Bereich der Forschungs-, der Ressortforschung spielt. Wenn wir mal das RKI zu einem solchen Bereich rechnen würden, dann würden deren Grundsätze vielleicht hingehen. Das würde nicht in gleicher Weise für Universitäten etwa gelten und die deutsche Forschungsgemeinschaft wäre damit noch nicht auf der sicheren Seite. Die Max-Planck-Gesellschaft übrigens auch nicht, obwohl die sich immer alle sehr frei fühlen, aber es ist trotzdem Staatsknete, die dort verteilt wird Von daher gesehen muss man das einfach sozusagen als eine Rahmenbedingung denken. Und damit komme ich zu dem letzten Punkt, den ich heute noch ansprechen wollte. Und das sind die Kodizes, über die wir ja schon eine Menge gehört haben. Und da bin ich auch ganz mit einverstanden. Kodizes spielen ja eine durchaus nicht unerhebliche Rolle. Und die Frage, ob das nicht eine Art von Konventionsbildung im Wissenschaftssystem ist, an die dann bestimmte Regulierungen auch anseilen können, das mag alles so sein. Da bin ich durchaus ein großer Freund. Ich bin ein großer Freund der Selbstregulierung der Wissenschaft. Also auch insoweit ein Freiheitsfreund. Aber man muss sehen, dass hier natürlich auch durchaus gewisse Grenzen zu beachten sind. Frau Wönnicke hat darauf hingewiesen, so ganz einer Pluralisierung der ethischen und rechtlichen Ordnung wird man sich vielleicht doch nicht hingeben können. Denn wenn jedenfalls dann, und darüber habe ich wenig Zweifel, dass hier quasi über weichere Regulierung im Grunde das erreicht werden soll, was man mit härteren Regulierungen rechtlicher Art nicht erreichen könnte, dann wird es jedenfalls deutlich von einer Grauzone in eine Rotzone übergehen, was die verfassungsrechtliche Problematik betrifft. Ich warne auch davor, sozusagen aus dem Bereich von Compliance leichtfertige Übertragungen zu machen. Schade, dass Herr Sieber nicht mehr da ist. Ich hätte es gerne mit ihm auch diskutiert. Man muss nur einmal mit Unternehmensjuristen über Compliance und deren Probleme reden, um zu wissen, dass es vielleicht kein so gutes Modell ist, dass man hier ohne weiteres fortschreiben sollte. Man könnte mal mit der Rechtsabteilung von Siemens darüber Kontakt aufnehmen, welche Preise unter dem Gesichtspunkt Rule of Law Siemens zu zahlen hatte, nur deswegen, weil sie ein Compliance-System hatte. Da könnte der Strafrechtler doch ins Wanken kommen, wenn er sieht, dass der von ihm hochgehaltene Nemo Tenetur Grundsatz nichts, aber auch gar nichts mehr wert war. Also von daher gesehen sollte man ein bisschen vorsichtig sein, welche Analogien man an solchen Punkten heranzieht. Dass man Selbstregulierung machen kann, ist klar, dass Selbstregulierung dann auch gewisse legitimatorische Effekte hat, wenn sie in einem möglicherweise doch dann genauer staatlich umschriebenen Rahmen stattfinden, scheint mir auch so zu sein, sodass hier in der Tat, Frau Wönnicke hat es im Grunde sozusagen anhand der Durk ja geschildert, hier durchaus ein Zusammenspiel von gesetzlicher Regelung und bestimmten selbstregulierten Standards möglich ist. Das ist klar, die bleiben aber an bestimmte verfassungsrechtliche Kautelen gebunden. Und an diesem Punkt würde ich darauf hinweisen, dass, und das hat mich an sich an dieser DOC-Kommission insoweit überzeugt, dass hier eben auch, wenn uns das Problem schon von den Sicherheitsbehörden aufoktroyiert wird oder mindestens dort hart gespielt wird, dann sollten wir die auch in diese Kommission bringen, und zwar hochrangig, sodass sie einem Rechtfertigungszwang für ihre Szenarien auch unterliegen. Nur dann kann man, glaube ich, sinnvollerweise dieses Problem tatsächlich als ein Sicherheitsproblem lösen. Sie müssen dann nämlich von diffusen Sicherheitsszenarien zu tatsachengefütterten Szenarien überwechseln, ansonsten macht das ganze Spiel keinen Sinn. Und darin hätte das dann auch seinen guten Sinn als Sicherung der Wissenschaftsfreiheit. Also von daher bin ich etwas gegen die sehr dezentralen Lösungen. Und im Übrigen bin ich nicht ganz sicher, dass nur gute Erfahrungen mit diesen dezentralisierten Ethikkommissionen gemacht worden sind. Dort gibt es durchaus ganz andere Einschätzungen, die nichts, aber auch gar nichts mit der Ernsthaftigkeit des ethischen Anliegens zu tun haben. Ja? Man darf nicht vergessen, dass die Wissenschaft ein zutiefst soziales Unternehmen ist, bei dem auch ganz andere Motive eine Rolle spielen. Und deswegen scheint es mir auch unverzichtbar, dass bestimmte Formen des Rechtsschutzes gegen solche Kommissionsentscheidungen hier vorgesehen werden. Das aber, und das ist sicherlich ein sehr großer Wermutstropfen für die Befürworter, dann hält allerdings in der Tat das Recht Einzug in den Kern der Wissenschaft. Das hat man schon andernwärts gesehen. Ob das so besonders gut ist für die Wissenschaft, weiß ich nicht. Aber das ist dann der Preis des Problems, das man traktieren wollte. Jedenfalls ohne scheint es mir nicht zu geben. Wie gesagt, man kann das alles ändern. Man muss es dann aber auch ändern wollen, und zwar in einem transparenten Diskurs über, also mit anderen Worten, in einer demokratischen Entscheidung. Vielen Dank.